ich kenne dich von der Führung durch die Rottenburger Ausstellung Gott weiblich.
Ja.
Aber da waren wir ja nicht so ganz überzeugt davon.
Ja, es hätte noch etwas geschickter sein können. Und naja, es ist sehr viel Chaotisches. Also sagen wir, es steht halt vieles in den Vitrinen, was aus ganz verschiedenen Kulturen ist. Aber immerhin, Aphrodite ist doch recht gut repräsentiert, auch teilweise in ihren verschiedenen Formen. Mhm. Und das ist vielen ja gar nicht bewusst, dass Aphrodite ja schon eine Göttin ist, die schon 3000 vor Christus im Zweistromland verehrt wurde. Da hieß sie noch Inanna, Ishtar, dann Ashtoreth, Astarte, bis sie dann überhaupt Aphrodite wurde. Da hatte sie ja schon eine gut 2000-jährige Geschichte, wenn nicht 2500-jährige Geschichte hinter sich. Mhm. Und dann wurde sie erst nach Griechenland übernommen. Und wir kennen sie dann ja nochmal unter dem lateinischen Namen Venus eigentlich besser. Und nach der benennen wir ja bis heute noch unseren Abend- und Morgenstern Venusstern.
Ja.
Also insofern ist sie immer noch gegenwärtig.
Und du hast deinen Workshop ja auch genannt, Aphrodite, eine Frau für heute, Fragezeichen.
Ja.
Weil wenn wir jetzt Venus und Aphrodite hören, also bei mir kommt dann gleich diese ganzen Bilder, die sexy, die erotische Frau, die sich schön macht für den Mann.
Ja.
Wenn du aber sagst Inanna, dann kommt für mich die Himmelskönigin oder die große Göttin eigentlich. Steht vor meinem inneren Auge, die gar nicht so verfügbar ist und so klein und lieb und rehäugig. Ich war zu laut.
Das, typisch, also unsere Technik, der verträgt das nicht.
Okay, ein Minütchen.
Vor allem, wenn so schöne Frauen da an der Technik sitzen.
Ich habe gedacht, wahrscheinlich hat irgendjemand Angst davor bekommen, weil ich gesagt habe, die ist nicht nur
lieb und nett.
Ja.
Vielleicht, genau, da hat jemand sabotiert und da ist es dann gleich passiert, ja, genau.
Das könnte man wirklich so vermuten. Mhm. Ja, inwiefern ist jetzt die Aphrodite eine Frau für heute? Und
naja, es gibt ja verschiedene Aspekte, warum sie eine Frau für heute ist, denn ich meine, wir haben ja immerhin diesen angeblichen Bestseller, wahrscheinlich ist es auch Bestseller, Frauen sind von der Venus und Männer sind vom Mars. Das ist ja dieses für meine Begriffe ganz unglückliche Machwerk, auch völlig unglücklich im Titel.
Mhm.
Und das suggeriert uns natürlich mehr eine Venus, so die lieb und nett ist und mit Augenaufschlag und nur schön zu sein hat und eben das Erotische zu vertreten hat. Da ist sie bei uns ja eigentlich auch natürlich durch die christliche Kultur so richtig etwas in Verruf geraten, sodass man sie nur noch mit dem sinnlich-erotischen Charakter verbindet, aber überhaupt nicht sieht, dass sie war eigentlich ursprünglich ja eine Göttin von kosmischer Bedeutung, die ja praktisch den gesamten Reigen des Lebens von der Schöpfung bis zum Grab, aus dem sie die Menschen erlöst hat, eben auch sozusagen als Erlösergöttin fungierte. Da war sie eigentlich diejenige, die den gesamten Zyklus des Lebens regierte und das ist natürlich etwas völlig anderes als eine nur, ich meine, ohne das Erotische abwerten zu wollen, aber ist sie natürlich stark verkürzt worden und gerade deswegen finde ich es auch so interessant, sie wieder vorzuholen, weil wir hier so das Bild einer wirklich vollmächtigen Frau im besten Sinne des Wortes haben, die in ihrer Vollmacht steht, in ihrer Kraft steht und eben auch die Fäden des Lebens in der Hand hat, aber was wichtig ist, nicht in verbissener Weise, sondern mit Freude. Also die Freude ist immer das große Thema bei ihr. Die Leute, die Menschen, die Tiere, die Pflanzen, also ihre Religion bezieht sich eben auf alle, auf alle Lebewesen, nicht nur auf die Menschen, für sie sind die Tiere und die Pflanzen genauso wichtig und alle mehren sich in ihrem Umkreis freudig. Also wo sie auftritt, da mehren sich alle Arten freudig ihr zuliebe, weil sie eine Göttin der Freude ist. Und eine etwas Goldenes ausstrahlt. Sie wird ja bei den Griechen dann genannt golden im Lichte thronende Aphrodite und das hat damit zu tun, dass sie den Sonnenkreis auf der Brust trägt. Sie wird also schon aus der so 1008 oder bis 800 vor Christus, da wird sie schon mit dem Sonnenkreis auf der Brust regelrecht verehrt. Und das heißt auch, dass ihr der Sonnenkreis gehört und sie ist sozusagen die strahlende Göttin der Sonne, die am Himmel leuchtet, nicht nur im Venusstern, Morgen- und Abendstern, sondern sie ist auch die Göttin, die am Himmel leuchtet. Und deswegen trägt sie ab 8. Jahrhundert, vielleicht schon 1000 vor Christus, immer ein goldenes Halsband. Das ist sozusagen ihr Erkennungszeichen und das ist nicht nur ein Zeichen der Schönheit, sondern das zeigt sie als Göttin der Sonne. Das finde ich ganz wichtig. dieser kosmische, die kosmische Dimension.
Das heißt, da ist auch eine ganz andere Anschauung dahinter, eine ganz andere Vorstellung von der Welt, als sie jetzt im christlichen Kontext immer stärker wurde, oder ja, diese Trennung von Materie, von Geist, von Profan, von Sakral, also da ist das Heilige und das Heilige ist abgehoben von dem Irdischen, sondern das Irdische und das Göttliche sind eins in dem, und das Göttliche ist im Irdischen auch erfahrbar.
Ja.
Und diese, ja, dass die Erotik, die wurde ja eigentlich abgewertet, indem diese Frau, diese Einheit getrennt wurde und abgewertet wurde. Also da war ja, erotisch, ja, da in dieser Figur ist die Erotik ja auch ein Ausdruck dieses allumfassenden Empfindens auch, dieses freudigen Empfindens des Daseins. Könnt ihr mal vielleicht so sehen.
Ja, genau. Das kann man auf jeden Fall so sehen, weil bei ihr sprudelt dann sozusagen alles und alle sind ihr auch zugetan und sie leben für sie. Dann heißt es eben auch in einem Gedicht: Die Quelle kommt zum Leben wie des Westwinds zeugungskräftiger Atem. Die Vögel in der Luft verkünden deine Ankunft, ihr Herz ergriffen von deiner Macht. Der neue Überfluss lässt wilde Tiere Freudensprünge tun. Gefangene deiner Güte folgen dir, wohin du führst, durch Meer und Höhen, Ströme, Blätterwerk, wo Vögel wohnen und grüne Felder. In alle Herzen dringet unausweichlich deine Liebe, damit sich alle Arten auf Erden freudig mehren. Das ist eigentlich das Sprichwort. Bringt einen die Freude ja regelrecht an. Und das hat also nichts damit zu tun, unter Schmerzen so zu Kinder gebären oder solche fürchterlichen Vorstellungen, sondern hier ist es einfach klar, da wo Aphrodite herrscht, da herrscht auch Freude und da kommen alle zusammen. Sie ist sozusagen die Verbindende. Und verbinden heißt eben auch schöpferisch sein. Sie verbindet das Getrennte und sie verbindet eben, dadurch wird sie schöpferisch, dass das, was wir als getrennt erleben oder was sich auch als getrennt erlebt, zum Beispiel auch Mann und Frau durch sie zusammenkommen, wobei eben für sie noch klar ist, sie ist eine erklärte Göttin der Frauen, wie die spätere Isis, die mit ihr dann auch in hellenistischer Zeit zusammenkommt. Da heißen sie eigentlich speziell Göttin der Frauen. Sie sagen von sich, ich bin die Göttin der Frauen, und zwar für alle Frauen, egal ob arm oder reich, egal in welchem Beruf und auch egal, ob jetzt einfache Hausfrau und in Einehe monogam lebend oder Hetäre oder Prostituierte, keine wird ausgeschlossen von ihr und alle verehren sie und alle waschen zum Beispiel in Griechenland im April dann ihre Statuen, um sie frühlingsfrisch zu machen.
Es könnte ja auch sein, dass da auch ein Bogen drin ist von einer anderen Gesellschaft, wo die Frauen noch eine andere Position hatten, wo es vielleicht auch noch eine andere Form des Zusammenkommens von Mann und Frau gab, vielleicht auch noch gar nicht diese Ehe, wie wir sie heute kennen, zu dem Übergang, dass es eben Ehe gibt, dass der Status der Frau anders definiert wird.
Ja.
Könnte ja vielleicht auch.
Ja, es ist zum Teil sicher so, weil es gibt auch ein Gedicht von Empedokles, also aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, da heißt es auch, dass eben am Anfang Aphrodite überhaupt allein die Göttin des Menschengeschlechtes war. Mhm. Und dass dann auch das Entscheidende war, dass sie noch für alle da war und es keine blutigen Opfer gab. Dass unter ihrer Regie gab es Harmonie von Mensch und Tier, Freundschaft zwischen Tieren und Menschen, und Tieropfer galten als verboten. Es gab also nur die Myrrhe, den Weihrauch, den Honig, das gab es als Spende. Und es hieß, anderen Leben zu rauben und edle Glieder zu essen, das war verboten.
Es gibt ja auch die Matriarchatsforscherinnen, die sagen, es gab mal eine andere Gesellschaftsordnung, wo eben auch die Göttin das spirituelle Pendant dazu war, der Ausdruck davon war. Also eine Ordnung, die anders, die Verwandtschaft anders geregelt hat als heute, in Mittelpunkt das mütterliche Prinzip stand, also nicht das hierarchische Prinzip, nicht das Prinzip des Stärkeren, das eigentlich in unserer Gesellschaft immer noch insgeheim als das, oder auch offen als das Gültige ist, der stärker ist auf dem Markt, der am besten sich durchsetzen kann, setzt sich durch, sondern so dieser Gedanke, es ist wichtig, zu schützen, zusammenzuarbeiten, zu nähren, das als obersten Wert.
Ja, das, denke ich, ist bei Aphrodite auch immer mitgegeben. Wobei man eben ihre sexuelle Konnotation, auch ihre erotische Konnotation auf keinen Fall unterschlagen sollte, aber auch ihre aggressive nicht. Sie hat ja alle Seiten. Und deswegen ist sie ja auch so rund. Deshalb war ich ja auch vollmächtig. Sie kann aggressiv sein.
Sie kann sich auch wehren.
Sie hat praktisch, das sieht man an ihren Begleittieren, Taube, Gans und Schwan. Das sind eigentlich sehr liebevolle, die sind immer Zeichen der Liebe. Gleichzeitig aber auch ein Schwan in Wut, der ist sehr, sehr gefährlich. Also wir haben im Grunde beides. Sie hat immer wieder Tiere als Begleitung, die also beide Aspekte auch haben, Liebe und Aggression. Und ich sage ja immer, als die Griechen, die Aphrodite übernommen haben, zu sich herüber, da hatten sie eigentlich das Gefühl, sie brauchen eine Göttin der freien Liebe. Und sie kommt ja aus dem Mesopotamischen, also aus Babylon mal plakativ gesagt, und über Zypern ist sie nach Griechenland gekommen. Und bis dahin war sie Göttin der Liebe, des Kampfes und der Gerechtigkeit. Also auch Gerechtigkeit ist mit ihrer Kampfkraft verbunden. Und dieses Kämpferische stand genauso gleichberechtigt neben dem Liebenden. Als sie nun nach Griechenland kam, da hat Griechenland ja schon zwei kämpferische Göttinnen gehabt, nämlich Athene und Artemis. So haben sie eigentlich keine weitere Kampfgöttin gebraucht. Was sie brauchten, war eine Göttin der freien Liebe. Mit Hera hatten sie schon die Göttin der ehelichen Liebe. Aber was sie ganz dringend wohl haben wollten, war eine freie Frau und Göttin, die auch für den Aspekt der freien Liebe steht. Aber diesen Kampfaspekt, den wollten sie von Aphrodite nicht mehr haben. Und da kam es eigentlich dazu, dass speziell die Griechen den Kampfaspekt der Aphrodite nicht mehr gesehen haben und praktisch sie stattdessen mal locker mit dem Gott des Krieges und des Kampfes Ares Mars verbunden haben. Daher kommt dann heute so ein Titel zustande, Frauen sind von der Venus, Männer vom Mars. Man sieht dabei eben nicht die Geschichte und dass eigentlich Aphrodite genauso von auch vom Mars ist, also genauso eine kämpfende und auch aggressive Göttin ist, die natürlich auch die ihren schützen muss und die auch eben eine beherzte Göttin ist und eben nicht nur diese Göttin der Liebe. Sie hat alle Aspekte.
Vielleicht kann man es aber auch so sehen, dass diejenige, die große Liebe hat und die Achtung für alles und das Gefühl für alles, dass die eben auch in der Lage ist, recht zu sprechen, genau. Also das Richtige zu sehen und dass ihre Kraft und ihre Macht eben in der Liebe wurzelt und dass Leben und Tod eben auch eins sind. Die sind ja dann auch eins in dieser Gestalt, die beides hat.
Ja, weil die Blumen, die Pflanzen, die ihr heilig sind, das sind auch immer Pflanzen, die Liebe und Tod symbolisieren, wie zum Beispiel die Myrte. Die Myrte nehmen wir ja bis heute noch als Hochzeitskranz. Und die Myrte war immer ein Symbol für Leben und Tod in einem. Oder auch der Granatapfel war immer beides da drin.
Aber eben auch, wie das eine ins andere übergeht, eben aus dem Tod auch wieder das Leben kommt.
Genau.
Und damit auch kein Abwehren und keine Angst vor etwas so, ach, das ist das Finstere, das ist das Teuflische, sondern ein Zyklus, der alles beinhaltet und den man eben verehren und annehmen kann.
Ja, und indem sie sozusagen auch den sie auch in der Hand hat, wo man eigentlich sicher sein kann, wenn wir mit Aphrodite gehen, dann sind wir von der Schöpfung bis zum Grab eigentlich in dieser Liebe gehalten. Das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist, denn sie heißt ja zum Beispiel auch Grabräuberin. Das ist einer ihrer Beinamen und das heißt eben auch, sie kann das Grab leer machen. Wenn wir da drin sind, dann wird sie uns da herausholen. Das ist auch eine interessante Vorstellung mit dem Beinamen eben verbunden.
Ja.
Gleichzeitig ist sie aber auch in einem ihrer Beinamen die dunkle, die schwarze Melania. Melanie, unser Name Melanie kommt da noch her.
Also
dann ist sie die Melania, eben die dunkle, die natürlich auch leidet. Denn sie leidet in ihrer Geschichte mit Adonis, diesen jungen Geliebten, den sie früh an den Tod verliert. Und das ist eine Geschichte, die ähnlich wie bei Isis und Osiris auch darum geht, dass sie nicht nur die Göttin der Freude ist, sondern auch die Trauer und den Tod durchleidet und durchlebt und danach wieder zu neuer Freude findet.
Also eine Göttin, die alles in sich vereint, wie das ja oft ist. Die vielen Gestalten sind die eine und jede Gestalt verweist wieder auf die eine.
Ganz genau.
Und ein ganz faszinierender Aspekt oder eine ganz faszinierende Person, Göttin, für die modernen Frauen, um sich damit zu beschäftigen, um damit auch etwas für sich zu gewinnen in dieser Kraft, die sie darstellt. Und wer das möchte, kann ja heute nach Horb kommen und das mit dir zusammen erforschen. Mhm. Ab von 17 bis 21 genau. Uhr ist das.
Im Kloster.
Im Kloster.
Interessanterweise, aber das Kloster ist heute ja ein Café, eine sinnliche Stätte.